ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Der Aufsessplatz. Seit 1876 ein pulsierendes Zentrum der Nürnberger Südstadt. Aus der U-Bahn-Station strömen die Menschen auf den Platz. Hier treffen sie sich in Cafés, beim Imbiss und auf dem Spielplatz, kaufen ein, gehen arbeiten oder zum Arzt. Eine ganz normale Innenstadtszenerie. Wäre da nicht ein langer, mit Graffiti besprühter Bauzaun um ein mehr als Fußballfeld großes, tiefes Baggerloch? Lago di Aufsess oder Aufsesssee wird die Baugrube spöttisch genannt, weil sich das Regenwasser meterhoch in ihr sammelt.
Auf diesem Platz stand einmal der Schocken. Ein Warenhaus, das 1926 während der goldenen 20er feierlich eröffnet wurde. Nur 8 Jahre hieß es Schocken, ehe es zu Merkur, Horten, später Kaufhof wurde. 2012 wurde es ganz geschlossen und schließlich abgerissen. Nur 8 Jahre, lange vorbei. Aber fragt man heute auf der Straße nach Schocken, kommen noch immer Erinnerungen hoch.
Ach, den vermisse ich. Ach, ich muss so weit laufen, weil in meiner Umgebung ist nichts mit einem Karren. Und beim Schocken, da habe ich alles gekriegt. Von Kleidung bis runter zu einer Semmel, wenn ich gekauft habe, ne?
In meiner Kindheit war ich öfter dort mit meiner Patin zusammen in ein altes Kaufhaus. Und es war dann in unserem Sprachgebrauch auch weiterhin der Schocken. Wir haben es dann weiterhin einfach so benannt.
Der Name Schocken hat gleichbedeutend mit Kaufhaus überdauert. Dabei war er eigentlich ein Warenhaus. Denn während ein Kaufhaus ein größerer Einzelhändler ist, der zum Beispiel Bekleidung und Accessoires verkauft, bietet ein Warenhaus einfach alles unter einem Dach. Von Lebensmitteln über Haushaltswaren bis Kleidung. Am 11. Oktober 1926 eröffneten Simon und Salman Schocken persönlich ihr neues Warenhaus am Aufsessplatz. Für die jüdischen Brüder, die bis dahin vor allem in Sachsen tätig waren, war es die erste Filiale in Süddeutschland. Historiker Alexander Schmidt ist Sammlungsleiter am Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände. Er nennt es eine strategische Entscheidung von Schocken, gerade nach Nürnberg zu gehen.
Da schien ihnen offensichtlich Nürnberg als Arbeiterstadt, der Süden Nürnbergs, die Südstadt, das Gebiet zu sein, wo sie noch mal ein Stück größer werden können. Also sie haben jetzt nicht versucht, in der Innenstadt irgendwelchen Kaufhauspalasten wie dem Kaufhaus Weißer Turm Konkurrenz zu machen, sondern sie haben sich ganz bewusst auf den Süden konzentriert. Man hat auch vom Proletarierkaufhaus gesprochen. Und das Konzept hat wunderbar funktioniert.
Ein Proletarierkaufhaus als Gegenpol zum prächtigen Warenhaus Weißer Turm in der Nürnberger Innenstadt. Das gehörte Hermann und Oskar Tietz. Die jüdischen Kaufmänner waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts in das Warenhausgeschäft eingestiegen, genau wie Oskars Bruder Leonhard Tietz, die jüdischen Brüder Moritz und Julius Uri, Rudolf Karstadt oder die ebenfalls jüdische Familie Wertheim. Sie alle sprachen vor dem Ersten Weltkrieg eine ähnliche Klientel an, so der Wirtschaftshistoriker Ralf Banken. Er hat ein Buch über die Geschichte von Hertie und seinem Gründer Hermann Tietz mitverfasst. Laut Ralf Banken machte nur ein Warenhaus eine Ausnahme.
Wertheim ist wirklich anders. Und das ist sozusagen in Berlin das Luxuswarenhaus, wo selbst der Kaiser einkauft. Aber alle anderen bedienen eigentlich im Prinzip von der Arbeiterschaft über den unteren Mittelstand bis zum Mittelstand. Und manchmal halt auch in ganz großen Städten wie Berlin macht das zum Beispiel Hermann Tietz auch bessergestellte Schichten.
Um dennoch erfolgreich zu sein, konzentrierten sich die Eigentümer jeweils auf unterschiedliche Regionen. So war zum Beispiel Karstadt, das in den 1920er Jahren zum größten aller Warenhausunternehmen im Deutschen Reich heranwuchs, hauptsächlich im Norden und Westen des Landes. Leonhard Tietz im Westen und ein bisschen im Süden und Hermann Tietz in Thüringen, aber vor allem in Bayern und Süddeutschland.
Das heißt, wir haben so eine regionale Verteilung überall und dadurch kommen die sich zum Teil gar nicht so stark in die Quere.
Die Schockenbrüder warteten für ihr erstes Warenhaus im Süden mit einer architektonischen Neuheit in Nürnberg auf, die für großes Aufsehen sorgte. Historiker Alexander Schmidt.
Das erste Gebäude mit Flachdach. Ein Gebäude von Erich Mendelssohn. Also da haben die Leute gestaunt. Sowas hat man vorher noch nicht gesehen.
Auch Erich Mendelssohn war zur Eröffnung angereist. Der jüdische Architekt hatte als Vertreter des neuen Bauens, einer avantgardistischen, funktionalen Architekturströmung mit Bauhausanleihen, schon in Berlin und Potsdam für Furore gesorgt. Auch in Nürnberg verwendete er neuartige, industriell gefertigte Bauelemente.
Also das ist vielen Menschen damals so eingefallen als Wort. Das ist ein nüchterner Bau. Da ist keine Verzierung zu sehen. Der ist ganz einfach und rational durchgeplant. Ein Detail, es gibt lange Fensterbänder, die sehr charakteristisch sind nach außen. Da kommt Tageslicht in die ganzen Räume, da spart man Energie.
Das Versprechen von Schocken an die Kunden, gute Qualität zum kleinen Preis und das dauerhaft mit ausgepreister Ware. Um dieses Versprechen halten zu können, gingen die Unternehmer neue Wege.
Ja, also Schocken hat versucht, durch Systematik, durch gemeinsamen Einkauf, durch eigene Warenkontrolle, wirklich gute Dinge in geringer Auswahl, also nicht 50 Pfannen, sondern 3, die aber gut, die günstig, die langlebig. Das war seine Idee, die weit über ich mache ein gutes Geschäft hinausging. Sondern Schocken wollte tatsächlich mit seinen Ideen, ich sag's jetzt mal ganz groß, die Welt ein Stück besser machen. Das war seine Utopie, wenn man so will.
Um möglichst wirtschaftlich zu arbeiten, wurde der gesamte Konzern von Zwickau aus in einer Einkaufszentrale mit eigener Qualitätskontrolle gelenkt. Diese organisierte den Einkauf der Ware direkt vom Hersteller für alle Häuser.
Und ganz entscheidend, man hat den Produzenten immer schon lange im Voraus Verträge gegeben, sodass die sicher sein konnten, im Frühjahr, im Herbst oder im Winter brauche ich keinen Arbeiter zu entlassen, sondern wir haben gefüllte Auftragsbücher. Und dadurch hat er dann auch gute Preise bekommen. Und die haben sie auch an die Kunden weitergegeben. Und sie haben in großen Mengen eingekauft eben.
Erklärt Sabine Wolfram, Leiterin des Staatlichen Museums für Archäologie Chemnitz. Das Museum ist seit 2014 im ehemaligen Chemnitzer Schockenbau untergebracht und zeigt auch Dauerausstellungen zum Warenhaus Schocken, zu Salman Schocken und Erich Mendelssohn. Der Architekt bekam nach dem Erfolg in Nürnberg den Auftrag für weitere Schocken-Warenhäuser. 1928 in Stuttgart, 2 Jahre später in Chemnitz. Der Entwurf für das tortenstückähnliche Chemnitzer Gebäude mit Stahlbetonskelett und Vorhangfassade war spektakulär. Allerdings erlebte Unternehmensgründer Simon Schocken die Eröffnung nicht mehr. Er war bereits 1929 nach einem Autounfall gestorben. Schocken expandierte in dieser Zeit der Weltwirtschaftskrise, während andere Unternehmer wie Karstadt wegen großer Kredite in finanzielle Schieflage gerieten. Dabei, so Sabine Wolfram, folgte Schocken einer ganz simplen Maxime.
Sie haben einfach erst investiert, wenn Sie sicher waren, Sie können es sich leisten. Sie haben nicht auf Pump gelebt. Man hat jeden Pfennig gespart oder jede Reichsmark und dann investiert wieder.
Ein Schlüssel zum Erfolg war für Salman Schocken auch gut ausgebildetes Personal, betont Alexander Schmidt.
Dazu gehörte auch, dass er seine Beschäftigten gut behandelt hat. Ein extra Urlaubstag über den Tarifvertrag hinaus, ein Erholungsheim gebaut, also wirklich Interesse an den Leuten, die für ihn arbeiten.
Salman Schocken war nicht nur Unternehmer, sondern auch jüdischer Intellektueller. Der belesene Autodidakt sammelte wertvolle Erstausgaben und Judaika. 1931 gründete er in Berlin einen eigenen Verlag, der deutschen und jüdischen Autorinnen und Autoren wie Franz Kafka, Heinrich Heine, Annette von Droste-Hülshoff und Martin Buber eine Plattform geben sollte. Auch damit wollte er eine moderne jüdische kulturelle Identität fördern.
Da haben dann im Kaufhaus Schocken Juden und Jüdinnen solche Bücher kaufen können und erfahren, was ist denn das eigentlich, Judentum, weil viele moderne jüdische Bürger und Bürgerinnen ja nicht unbedingt so jüdisch gläubig waren, aber im Dritten Reich dann auf einmal auf ihren Glauben zurückgeworfen wurden.
Ähnlich erging es auch den jüdischen Warenhausbesitzern. Sie wurden immer mehr zur Zielscheibe der Nationalsozialisten und als Blutsauger der deutschen Wirtschaft verleumdet. Allen voran im antisemitischen NS-Hetzblatt Der Stürmer, der diffamierte die Schockenbrüder aufs Übelste.
Mit dem Ende der Weimarer Republik, am 30. Januar 1933 war Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden, nahm die Hetze gegen Juden im Deutschen Reich immer mehr zu. Am 1. April 1933 kam es schließlich zum Boykott jüdischer Geschäfte, ausgerufen vom Reichspropagandaminister Josef Goebbels.
Meine Volksgenossen und Volksgenossinnen, heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin.
Dieser martialische Aufruf blieb auch in Nürnberg nicht ohne Folgen.
Also es gab die Boykotte vor seinen Häusern. Auch in Nürnberg standen SA vor dem Kaufhaus Schocken. Es wurden einzelne Menschen verhaftet, sogar nach Dachau gebracht. Also der Konzern und seine Mitarbeitenden standen massiv unter Druck.
Salman Schocken hat die Gefahr durch die Nationalsozialisten rechtzeitig erkannt. Er emigrierte im Frühjahr 1934 mit seiner Familie nach Palästina. Sein zweitältester Sohn Theodor blieb noch in Deutschland und managte das Unternehmen und den Verlag bis 1937 weiter.
Die Nationalsozialisten zwangen die jüdischen Warenhausbesitzer im Rahmen der sogenannten Arisierung, ihre Geschäfte aufzugeben. So wurde der Konzern von Leonhard Tietz 1934 arisiert und hieß ab dann Westdeutsche Kaufhof AG, später Kaufhof AG. Für das Unternehmen von Hermann Tietz wurde Georg Karg als Geschäftsführer des Kaufhauskonzerns eingesetzt. Er kaufte nach und nach die Anteile und das Unternehmen wurde in Hertie umbenannt.
Auch Salman Schocken wurde im März 1938 endgültig enteignet und gezwungen, seine Warenhäuser deutlich unter Wert an ein Bankenkonsortium zu verkaufen. Nur wenige Monate später leiteten die Novemberpogrome die systematische Verfolgung und Ermordung der Juden durch die Nationalsozialisten ein. Der Schockenkonzern wurde ein Jahr später in Merkur AG umbenannt.
Und es hieß dann, ideologisch, die Nazis haben ja Warenhäuser offiziell abgelehnt. Es hieß dann Kaufstätte Merkur übergangsweise. So wurde Schocken erstmal um sein Vermögen beraubt.
Das Nürnberger Mendelssohn-Gebäude wurde 1943 bei Bombenangriffen getroffen, konnte aber im Herbst 1945 wieder eröffnen. Wie ein Wunder blieb auch das Warenhaus Schocken im stark zerstörten Chemnitz fast unversehrt. Salman Schocken selbst versuchte nach seiner Emigration zunächst in Palästina heimisch zu werden, bevor er in die USA ging. In Jerusalem ließ er sich von Erich Mendelssohn ein Wohnhaus und eine Bibliothek bauen, die es noch heute gibt. Außerdem kaufte er den israelischen Zeitungsverlag Haaretz. Die Tageszeitung erscheint noch heute. Die ehemaligen Schocken-Warenhäuser gehörten bis Kriegsende 1945 der Merkur AG. Nach der deutschen Kapitulation kämpfte Salman Schocken um eine angemessene Wiedergutmachung. Schließlich ging die Mehrheit der Warenhauskette mit Sitz in Nürnberg 1949 wieder an ihn über. Sabine Wolfram.
Aber die Kinder von Salman Schocken wollten nicht nach Deutschland zurück und wollten den Konzern nicht wieder aufbauen und weiterführen. Und so hat Salman Schocken dann alles an Horten verkauft.
Helmut Horten hatte unter dem NS-Regime jüdischen Kaufleuten weit unter Marktwert Warenhäuser abgekauft. Nach dem Krieg wurde er nicht enteignet und übernahm 1953 die westdeutschen Schockenhäuser in sein Unternehmen Merkur, Horten und Co. Ganz anders sah es mit Entschädigungen in Ostdeutschland aus. Denn in Sachsen stimmte die Bevölkerung 1946 dafür, dass Betriebe von Kriegs- und Nazi-Verbrechern, darunter auch die Merkur AG mit dem Chemnitzer Haus und der Zentrale in Zwickau, Volkseigentum werden sollten. Schocken ging also erstmal leer aus. Das sollte in der Deutschen Demokratischen Republik auch so bleiben, bis die innerdeutsche Mauer 1990 fiel.
Hier hat die Familie erst nach 1990 ihre Wiedergutmachung eingefordert. Und so ging das halt nach dem Krieg von der nationalsozialistischen Merkur-Handelsgesellschaft dann langsam so in den staatlichen Betrieb über und in die staatlichen Handelsorganisationen.
Sämtliche Warenhäuser in Ost-Berlin und der sowjetischen Besatzungszone wurden zwischen 1945 und 1948 enteignet und verstaatlicht. Aus dem ehemaligen Chemnitzer Schocken wurde ein Zentrumskaufhaus unter staatlicher Regie.
Ja, hier im Haus gab es Möbel, ganz viel Möbel, Schlafzimmer, Wohnzimmer. Also ich kenne auch Mitarbeiter und freie Mitarbeiterinnen, die sagen, oh, hier habe ich mein Schlafzimmer gekauft.
Nach Kriegsende war der Bedarf riesig, egal ob in Ost- oder Westdeutschland. Doch im Westen profitierten die Warenhausketten besonders davon, denn sie bekamen schneller Ware und kurbelten den Verkauf sofort wieder an, so Wirtschaftshistoriker Ralf Banken.
Also es gibt einen richtig großen Warenhunger und beginnt aber tatsächlich sofort nach der Währungsreform im Juni 1948 mit dem Aufbau dieser neuen Häuser und hat einen Riesenerfolg, weil man sofort riesige Umsätze macht und ein sehr starkes Umsatzwachstum auch in den Folgejahren verzeichnet.
Die Warenhäuser zählten zu den Gewinnern des einsetzenden deutschen Wirtschaftswunders. Auch der Nürnberger Merkur lief so erfolgreich, dass er 1953 und 1958 ausgebaut und vergrößert wurde.
Bis Ende der 1960er Jahre steigerten die Warenhäuser im Westen ihren Marktanteil auf knapp über 10% und lagen damit, so Ralf Banken, bei einem Marktanteil, den sie weder vor dem Ersten noch vor dem Zweiten Weltkrieg hatten. Als große Ketten galten damals Karstadt, Kaufhof, Hertie und Horten und ihre Ableger, die ihren Umsatz mit neuen Filialen steigerten.
Das heißt, dass man halt auch in kleineren Städten größere Warenhäuser, nicht ganz so große wie das KDW, Alsterhaus und so weiter, eröffnet oder dass man in die Vorstädte geht.
Auch der Merkur am Nürnberger Aufsässplatz wurde von Horten 1963 erneut erweitert, mit Parkhaus und eigener Tankstelle. Den Umbau realisierte Architekt Harald Löbermann, der seine Hortenkachelfassade anbrachte, eine vorgehängte Wabenfassade aus identischen Kunststeinelementen. Sehr umstritten, aber noch heute Markenzeichen der Hortenbauten. Trotz der Fassade behielt das Haus bis 1975 den Namen Merkur. Erst dann wurde es in Horten umbenannt.
Allerdings, nach 20 Jahren begannen die Warenhausumsätze in den 1970ern zu sinken. Gründe dafür gab es viele. So wurden immer größere Supermärkte gebaut und es entstanden SB-Warenhäuser. Und zwar, wie Ralf Banken betont, auf der grünen Wiese.
Wo man mit dem Auto hinfahren kann, parken kann und den Einkauf direkt ins Auto einlädt. Wir haben dann ab Mitte, Ende der 70er Jahre eben diese großen Fachzentren für Elektronik oder wir haben das Aufkommen von Baumärkten, wir haben das Aufkommen von Möbelhäusern auf der grünen Wiese. Und all diese neuen Formen nehmen im Grunde den Warenhäusern Marktanteile weg.
So auch bei der Horten AG. Durch einen Zusammenschluss mit der Kaufhof AG 1994 erhoffte man sich schließlich bessere Einkaufspreise, mehr Effizienz und Gewinne. Die Kaufhof AG selbst fusionierte wiederum zwei Jahre später mit der international aufgestellten Metro Cash and Carry und es entstand ein Einzelhandelsriese.
Das Warenhaus am Nürnberger Aufsässplatz wurde bis 2004 weiter Horten genannt. Daran erinnert sich auch Steffen Beutel, der seit 1996 eine Buchhandlung in der Nähe führt.
In den 90er Jahren habe ich da immer meine CDs gekauft in der CD-Abteilung. Das war halt einfach immer schön, da hinzugehen und überhaupt, da gab's halt alles. Was soll ich sagen? Die Eingeborenen sagen ja immer noch Merkur, Schocken, Hertie, Galeria. Also je nachdem, wann man in das Viertel gekommen ist, so bezeichnen dann ihn. Bei mir ist es der Horten.
Aufgrund des Konkurrenz- und Kostendrucks fusionierten immer mehr Warenhäuser. Die Hertie-Gruppe wurde 1994 von Karstadt gekauft. 5 Jahre später schluckte Karstadt das Versandhaus Quelle Schickedanz. Aber Ruhe kam dadurch nicht in das Geschäft. Auch weil ab Mitte der 1990er Jahre ein Konkurrent dazukam, der den Markt neu aufmischte. Der Onlinehandel, der sich rasant und scheinbar unaufhaltsam entwickelt. So wurde 2024 der US-amerikanische Onlinehändler Amazon das umsatzstärkste Unternehmen der Welt.
Aus dem Horten am Aufsässplatz wurde 2004 derweil Kaufhof. Als Metro 4 Jahre später beschloss, sich wieder von der Kaufhof Warenhaus AG zu trennen, wurde die in die Galeria Kaufhof GmbH umgewandelt. Die Holding beschloss, die Nürnberger Filiale 2012 endgültig zu schließen, weil sie unrentabel war. Wie viele andere ehemalige Warenhäuser stand das Gebäude lange leer, wurde zwischengenutzt von Theatergruppen und lokalen Vereinen. 2019 kaufte es schließlich ein niederländischer Bauunternehmer und ließ es ein Jahr später abreißen. Hier sollte ein Gebäudekomplex mit Wohnungen, Gewerbe, Einzelhandel und Räumen für soziale Einrichtungen entstehen. Aber wegen finanzieller und juristischer Unsicherheiten blieb es lange bei dem Vorhaben. Der Lago di Aufsäß erreichte lokale Berühmtheit. Um diesen jahrelangen Schandfleck endlich zu beseitigen und die Anwohner zu besänftigen, haben die Stadt und die bayerische Regierung mit der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Bayernheim das Bauvorhaben 2026 übernommen. Nürnbergs Oberbürgermeister Markus König verkündete die Nachricht vor Ort.
Und jetzt kann man sagen, die Südstadt bekommt ihr Herz zurück. Und wir schließen diese große Wunde mit bezahlbarem Wohnraum.
Die Fassade des neuen Wohn- und Geschäftsgebäudes soll an den alten Schocken erinnern, genau wie der Name, Schocken Carré. Aber ein Warenhaus wird es an diesem Ort wohl nicht wieder geben.
Anja Bühling erzählte die Geschichte des Warenhauses und was den Schocken so besonders gemacht hat. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Es ist der Traum von vielen Menschen. Einmal im Leben eine Alpenüberquerung machen. Das geht zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad. Kadi, Toni und Lisa vom Bergfreundinnen-Podcast konnten sich nicht entscheiden und machen deswegen einfach beides bei ihrer Alpenüberquerung hoch 2. Zusammen mit 3 Frauen aus ihrer Community wandern sie erst auf einer anfängerinnentauglichen Tour von Gleis in Bayern nach Sterzing in Südtirol und radeln im Anschluss zu dritt über Meran und den Reschensee wieder zurück nach München. Unterwegs gibt's jede Menge Tipps für alle, die schon lange von einer Alpenüberquerung träumen. Was die Bergfreundinnen dabei erleben und ob ihre Knie und Oberschenkel heimwärts noch genügend Kraft für den berühmten Stelvio-Pass haben, findet es raus. Die 3 nehmen uns und euch nämlich seit dem 28. Juni jeden Tag live und hautnah mit bei Bergfreundinnen, der Podcast für euer Leben mit den Bergen, in ARD Sounds und auf ihrem Instagram-Kanal @bergfreundinnen.